Jeden Tag erscheinen auch nach der Signer-Pleite noch hunderte deutschsprachige Zeitungsartikel zu René Benko und seinem Imperium. Sie alle haben eine Frage im Kern. Wie konnte das nur passieren? Der Selfmade-Milliardär legt gerade die größte Firmenpleite in Österreichs Geschichte hin. Aber das ist kein Zufall und auch nicht Schicksal. Das sieht man, wenn man tief in das System Benko eintaucht. Wir haben das für diesen Podcast getan. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Benko, Folge 4.
Die stinkreichen Investorenfreunde.
Ich stehe hier vorm Kaufhaus Lamar und wir suchen jetzt Investoren, die das Ding retten. Hallo, wie viel können Sie hier investieren? Wir wollen das hier retten.
Kann ich mir leider nicht leisten.
Das kommt nicht in Frage. Als kleine Pensionistin, da müsste ich einen Europot gewinnen. Aber da hätte ich mir es auch nicht gekauft.
Benko hat es früher irgendwie leichter gehabt, an Geld zu kommen.
Hallo, mein Name ist Marina Deltschewa. Ich leite das Wirtschaftsressort bei Profil. Neben mir sitzt meine Ressortkollegin Clara Peterlik. Sie hören heute zwei neue Stimmen in unserem Signa-Podcast. Bis jetzt haben Ihnen Anna Thalhammer und Stefan Melicher einiges über den Werdegang von René Benko und seiner Signa erzählt. Heute übernehmen wir mal das Mikrofon und wir beschäftigen uns in dieser Folge gleich mit den milliardenschweren Freunden von René Benko und auch mit den Machtkämpfen, die rund um die Signa jetzt im Unternehmen entfacht sind. Benko zählte noch vor 2 Jahren zu den reichsten Menschen in Österreich. Sein Vermögen wurde von Forbes damals auf 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im Dezember ist er aber aus diesem erlesenen Club der Milliardäre rausgeflogen und wurde von der Forbes-Liste gestrichen. In 2 Jahren vom drittreichsten Mann in Österreich zum Antrag auf Privatinsolvenz. Wer hätte das gedacht? Heute wissen wir, Benko wäre nie zu so viel Geld gekommen, ohne das Geld seiner prominenten Weggefährten. Einige davon hat er jetzt offenbar ziemlich vor den Kopf gestoßen und dementsprechend brutal, das hören wir zumindest, geht so hinter den Kulissen zu. Anfangs hat man sich noch die Köpfe hinter zugezogenen Vorhängen eingeschlagen. Mittlerweile wird der Konflikt relativ offen auf den Medienbühnen ausgetragen. Da gibt es Interviews, Leaks, offene Briefe und, die immer wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Und im November vergangenen Jahres hat es dann einen ersten Höhepunkt in dieser Schlammschlacht gegeben. Und zwar ist da ein Brief aufgetaucht, in dem Benko quasi auf offener Bühne abserviert wird. Der Brief beginnt mit "Lieber René", aber lieb ist eigentlich da schon überhaupt niemand mehr. Der 46-Jährige wird in diesem Schreiben aufgefordert, sich aus der Gruppe zurückzuziehen, das Ruder anderen zu übergeben, um das Krisenmanagement noch ein bisschen einzufangen und wenn es möglich ist, die Gruppe irgendwie noch zu retten. Zu dem Zeitpunkt war auch noch keiner dieser großen Signers pleite. Das erfolgte dann ein bisschen später. Aber diesen Brief haben jedenfalls unterschrieben der Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, der Fressnapf-Gründer Thorsten Töller, der Verwaltungsratspräsident von Lind und Sprüngli Ernst Tanner, die Kaffeehausunternehmer Arthur Eugster, die Unternehmerfamilie Corani Arduini aus Brasilien. Und die Botschaft war mehr als klar und auf Österreichisch würde man wohl dazu sagen, schleich dich. Ganz so unhöflich war es nicht formuliert, aber wie gesagt, die Message war völlig unmissverständlich. Und damit sie ja nicht unerhört bleibt, hat man sie dann auch gleich einigen Medien in Deutschland, also dem Handelsblatt und dem Spiegel zum Beispiel, zugespielt.
Ja, voll. Und es hat ja auch funktioniert, weil Benko hat dann seine Ämter als Vorsitzender des Beirats der Signa zurückgelegt. Und mittlerweile gibt es diesen Beirat auch gar nicht mehr. Der war ohnehin eigentlich ein Gremium, jetzt ohne großartige Funktion, weil dort haben sich vor allem einige Prominente versammelt, zum Beispiel der Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer oder eben die Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Ries-Hahn. Der Insolvenzverwalter hat diesen Beirat eigentlich wegen Sinnlosigkeit aufgelöst und wahrscheinlich auch, weil er darin eine ziemliche Kostenersparnis gesehen hat. Die Honorare für diese Ehrenpatenschaften sind nämlich ziemlich üppig ausgefallen. Benko hat offiziell dann angekündigt, er zieht sich aus dem Unternehmen zurück, aber das hat eigentlich auch nur bedingt gestimmt, weil seine Familienstiftung, die hat nach wie vor die meisten Anteile an der Siegner. Also ein Rückzug light, könnte man sagen. Das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, weil Benko lässt sein Vermögen, sein Vermächtnis jetzt nicht einfach so auf der Strecke, nur weil ihm jemand sagt, du bitte lieber René, zieh dich da jetzt zurück. Aber was man schon geschafft hat, ist den Immobilienmagnat dazu zu zwingen, einen Schritt zurückzumachen. Und seitdem versucht man ihn eben in die Ecke zu drängen. Zu hören ist nämlich Folgendes. Am Anfang hat Benko erbittert um seine Siegner gekämpft. Er ist zu jeder Sitzung gegangen, hat weiter im Hintergrund agiert. Aber mittlerweile dürfte die Distanz zwischen ihm und seinen ehemaligen Weggefährten deutlich gewachsen sein. Und eben auch der Grand Einzelner. Man will mit Benko nichts mehr zu tun haben. Es treffen sich nur mehr die Anwälte oder halt andere Platzhalter. Die Fronten sind also wirklich verhärtet und es ist auch klar, es geht um viel, es geht vor allem um sehr viel Geld und es ist gerade auch wirklich schwierig, in dieser Situation konstruktive Lösungen zu finden. Also lieb ist wirklich niemand mehr, aber die Frage ist, so wer hat jetzt eigentlich da das Sagen?
Da hören wir aus dem Konzern in den vergangenen Monaten immer wieder einen Namen, nämlich den von Hans-Peter Haselsteiner, dem Strabag-Gründer. Er ist ein Landmann von Benko, er ist ebenfalls Tiroler, er wurde in Wörgl geboren. Und irgendwie sind sich die beiden auch sonst ein bisschen ähnlich, in einigen Punkten zumindest. Sie haben sich beide aus eigener Kraft hochgearbeitet. Beide sind ähnlich medienscheu, zumindest was Interviews betrifft. Und wenn man dann eins gibt, dann sorgt das gleich für ganz viel Aufregung. Dazu kommen wir ein bisschen später. Und im Unterschied zu Benko hat Haselsteiner seine Ausbildung abgeschlossen. Er hat an der heutigen WU in Handelswissenschaften promoviert. Er hat auch kurze Zeit in einer Wirtschafts- und Steuerprüferkanzlei gearbeitet. Das dürfte aber nicht so seins gewesen sein, weil er hat dann als junger Mann die Firma seines Schwiegervaters übernommen. Und in 40 Jahren hat er diese kleine Ilbau AG aus Kärnten dann zu einem quasi Weltkonzern umgebaut, der Strabag, die jetzt in zahlreichen Ländern tätig ist und Baustellen auf der ganzen Welt hat. Der Investor hat aber neben Strabag und neben der Signa zahlreiche andere Beteiligungen, bei der Westbahn zum Beispiel, bei der Semper Constantia Privatbank, bei Remus. Haselsteiner war zwischendurch auch politisch aktiv, er saß damals für das Liberale Forum in den 90er Jahren im Nationalrat und er ist Neos-Großspender.
Aber wir könnten sagen, im Nachhinein hätte er sehr gerne auf eine Baustelle verzichtet, und zwar die Signa-Baustelle, weil dort ist er 2014, also vor gut 10 Jahren, eingestiegen. Und Haselstein ist eben, wie gesagt, von dir, Marina, eher medienscheu. Wir wissen eigentlich nicht so viel über ihn. Jetzt gerade war aber sein 80. Geburtstag. Wir haben brav gratuliert und wollten wissen, woher er Benko eigentlich kennt. Aber der Haselsteiner hat sich leider nicht breitschlagen lassen, uns wirklich was zu erzählen. Die Legendenbildung in der Signa sagt aber Folgendes. Es war wieder einmal der Gusenbauer. Der SPÖ-Altkanzler ist nämlich nicht nur bei der Signa gut im Geschäft gewesen, sondern auch bei der Strabag vom Haselsteiner. Er wurde nämlich 2010 als Leiter des Aufsichtsrats dort bestellt, also in Haselsteiners Unternehmen. Aber nicht nur das, sondern der Haselsteiner hat ihm offenbar so sehr vertraut, dass er ihn auch zum Vorstandsvorsitzenden von seiner Privatstiftung ernannt hat. Dort hat er nämlich sein Vermögen, aber auch das Vermögen seiner Familie geparkt. Und jetzt hört man, der Haselsteiner ist irrsinnig angefressen auf den Gusenbauer, weil er ihn eben in Dingen Siegner nicht so gut beraten hat, wie er das eben von einem Freund erwartet hätte. Also der Haselsteiner hat sich vor mehr als 10 Jahren mit seinem Geld in den beiden wichtigsten Firmen der Signa engagiert. Das war auf der einen Seite die Signa Prime, die für Luxusimmobilien zuständig ist, und auf der anderen Seite die Signa Development. Dort gibt es eher Entwicklungsprojekte, also zum Beispiel Hotel- oder Bürobauten.
Ja, genau. Und dann gab es aber auch noch andere Änderungen bei den Anteilen. Haselsteiner hat seine Anteile an der Signa Prime, also nochmal zur Erinnerung, die Luxusimmobilienschiene von Signa, die hat er verkauft, und er hat dann Anteile an der Signa Holding, also an dieser übergeordneten Dachgesellschaft, erworben, die er 2021 dann nochmal aufgestockt hat. Und jetzt retrospektiv betrachtet, Hätte man genauer hingeschaut, hätte man gewusst, dass es damals schon nicht ganz so rund gelaufen ist. Und Haselsteiner hätte sich wohl erwartet, dass ihm sein Freund Gusi das auch so mitteilt, dass er da ein bisschen aufpassen soll. Bis heute hält Haselsteiner jedenfalls über seine Familienstiftung 15% an der Signa Holding und ist damit der größte Teilhaber, und zwar gleich nach René Benkos Familienstiftung. Und dann der Development, das ist die Bau- und Entwicklungssparte, bei Signa hält er noch 9%. Ein Investment, das er jetzt offenbar bereut, oder zumindest hat er das vor kurzem in einem ZIP2-Interview so gesagt. Und was erstaunlich ist, er geht in dem Interview noch ein bisschen weiter und er fordert Benko auf, Verantwortung für die Pleite zu übernehmen. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ich glaube ja, dass der Lebensstil oder die mangelnde Bescheidenheit des René Benko ja auch ein ganz wesentlicher Teil dieses Bildes ist, das er in der Öffentlichkeit abgibt. Ich teile das nicht. Ich sehe das auch durchaus kritisch. Aber es ist seine persönliche Verantwortung und die wird er mit Sicherheit zu tragen haben.
Aber Benko hat sich bis jetzt nicht geäußert. Er gibt keine öffentlichen Interviews. Und Haselstein ist auch nicht der Einzige, der jetzt gerade auf ihn angefressen ist. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Thorsten Töller. Der ist in Österreich jetzt nicht so bekannt. Das ist der Gründer von Fressnapf. Dieses Tierzubehörgeschäft, das im Verbund mit Kick, DM und Billa so an jedem vernünftigen Kreisverkehr in Österreich zu finden ist. Auch Töller ist ein Selfmade-Milliardär. Und vermutlich hat er auch deswegen so große Sympathien für Benko gehegt. Er fing nämlich als junger Bursch mit einer Filiale an und heute ist sein Konzern in der Haustierbranche circa so bedeutend wie Hofer bei Lebensmitteln. Aber der Töller ist eben nicht nur beim Tierfressen geblieben. Er hat Beteiligungen bei allen möglichen Unternehmen, aber so bei einem Unternehmen hat er sich besonders ins Zeug gehaut. Und das war eben die Signa. Angeblich steckt nämlich ein großer Teil von seinem Privatvermögen seit über 10 Jahren in der Signa. Und diese langjährige Männer-Geld-Freundschaft zwischen Töller und Benko, die hat übrigens bei einem Formel-1-Rennen gestartet in Monaco. Benko hat solche Sportevents immer gerne genützt, um mit potenziellen Investoren einmal ins Gespräch zu kommen. Auch zum Beispiel beim Hahnenkamm-Rennen ist er gerne gesessen, natürlich gerne Zigarre rauchend und ist auf die Pirsch nach Millionen und Milliarden gegangen. Die Stimmung ist bei solchen Events gut, die Leute sind enthusiastisch, ist eigentlich eine super Kulisse zum Zukunftspläne schmieden, zum Vortasten, zum einmal vorschlagen. Und Benko, der hat das wunderbar verstanden und eben auch genützt.
Ein gemeinsamer Bekannter soll die beiden einander in Monaco vorgestellt haben vor Jahren. Und dort wurde dann geredet und geredet. Und man dürfte sich dann auch relativ schnell einig und sympathisch gewesen sein. Töller hat über Benko nämlich gesagt, René ist ein akribischer Arbeiter, unheimlich fleißig und schnell in der Birne. Es kann sein, dass René Benko gegenüber der Öffentlichkeit die volle Transparenz an bestimmten Stellen nicht herstellen will. Aber für mich als Aktionär gab es bisher nirgendwo eine Blackbox. Tja, wir vermuten einmal, dass er das heute so nicht mehr sagen würde. Hinter den Kulissen hört man jedenfalls, dass er sich reingelegt fühlt, dass er tobt und dass die warmen Gefühle, die er für Benko vielleicht irgendwann gehegt hat, deutlich abgekühlt sind.
Und eben über eine Sache dürfte er sich besonders ärgern, nämlich dass er sich von Benkos engsten Beratern in das Desaster hineintheatern hat lassen. Und zwar von Ernst-Dieter Berninghaus. Das ist ein Name, den Sie sich auf jeden Fall merken sollten. Der wird in diesem Podcast nämlich noch öfter fallen. Dieser Dieter Berninghaus spielt nämlich im Hintergrund für viele Sachen eine ziemliche Schlüsselrolle. Der war bei der Signa so eine Art Dauerberater für die großen Deals mit Handelsunternehmen, ist er hauptzuständig gewesen. Immobilien sind Benko irgendwann nicht mehr genug gewesen und er hat begonnen, im Handel zu investieren. Und das war im Nachhinein wohl einer seiner größten Fehler. Die Handelsketten, in die Benko investiert hat, die waren von Anfang an jetzt nicht mehr unbedingt das Gelbe vom Ei. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Insolvenz von Kicker und Leiner und mehrere Sanierungsverfahren von Karstadt, Galeria Kaufhof. Und so wie wir das sehen, sind diese Investitionen in den Handel auch ein Hauptgrund, warum es bei der Signa so gekommen ist, wie es im Endeffekt gekommen ist. Das hat Geld verschlungen Ende nie und am Ende hat dann an anderer Stelle die nötige Liquidität gefehlt. Töller soll am Anfang November 2023, da war es schon ziemlich brenzlig, versucht haben, die Reißleine zu ziehen. Er soll seine Put-Option ausgeübt haben. Und die Put-Option, das wäre in diesem Fall eine Verkaufsoption für seine Anteile an die Siegner Holding. Die ist ihm offenbar vertraglich zugesichert worden, weil Töller hat an der Siegner Holding 4,5% gehalten. Gut, er hat dann seine Anteile am Papier zurückgeschoben, aber leider soll er das Geld dafür nicht mehr bekommen haben, weil die Siegner war schon so in der Kreide und angeblich wartet Töller heute noch drauf.
Genau, das stimmt. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Menschen trotzdem nicht arm sind. Es ist zwar richtig, dass viele sehr viel Geld verloren haben. Gut möglich, dass sie den Großteil ihrer Investitionen vielleicht auch noch verlieren, das wissen wir erst am Ende. Aber für die meisten hat sich das Investment trotzdem gelohnt, weil sie ja jahrelang trotz allem sehr gut lief bei Siegner. Zum Beispiel für den nächsten Milliardär im Siegnerreich, für Ernst Tanner, der Lind und Sprüngli-Boss. Sie kennen diese schönen Schokohasen, die ein bisschen teurer sind als die anderen und die wir jetzt alle kaufen. Der war rund 10 Jahre lang bei Siegner investiert und hat auch dort einen ähnlichen Werdegang wie Haselsteiner hinter sich, also innerhalb der Siegner. Auch er hat zuerst Anteile an der Prime erworben und hat dann später in die Holding investiert. Und solange das bei Siegner gut lief, hat er natürlich auch gut verdient daran. Interessant ist auch insgesamt schon, dass all diese Investoren, die Wirtschaftsgrößen sind, die große Buchhaltungs- und Risikoabteilungen hinter sich haben, offenbar da nicht ganz so genau hingeschaut haben und jetzt dann auch plötzlich Intransparenzvorwürfe äußern. Und offenbar hat auch niemand dieses unglaublich verschachtelte Firmenkonstrukt, die Siegner besteht aus über 1000 Unternehmen, in Frage gestellt und da mal nachgefragt. Oder 2021 schon, als die Inflation begonnen hat zu steigen, mal aufgezeigt hat und gesagt, wenn die Inflation weiter steigt, dann werden auch irgendwann die Zinsen steigen. Und dann werden diese Kredite für uns wahnsinnig teuer, also überlegen wir uns was. Aber gut, im Nachhinein ist man immer klüger und Milliardäre sind da offenbar keine Ausnahme von der Faustregel.
Genau, und einer dieser Milliardäre, Tanner, hat sich dann dazu in einem Interview mit der Handelszeitung geäußert. Da hat er eben gesagt, die Transparenz war gegeben, solange Siegner nur im Immobilienbereich tätig war. Als Retail dazukam, hatte ich keine Transparenz mehr. Man fragt sich aber jetzt einfach schon, warum hat er das nicht eingefordert? Weil Tanner sagt heute auch, die Diversifikation der Siegner, also so der Einstieg ins Handelsgeschäft, war ein Fehler. Ich glaube, dass Siegner heute noch gut dastehen würde, wenn sich das Unternehmen auf Immobilien konzentriert hätte, sagt er. Aber besonders interessant ist dran, dass gerade Tanner das sagt. Weil wir haben Ihnen ja am Anfang gesagt, Sie sollen sich den Namen Dieter Berninghaus merken. Und genau dieser maßgebliche Berater Benkos für den Handel, der ist seit Frühling übrigens im Krankenstand, kommt er wieder vor. Weil einerseits findet Tanner heute, der Handel sei schuld an dieser ganzen Misere, aber andererseits hat er sich Berninghaus in den Stiftungsrat von seiner eigenen Lind Chocolate Competence Foundation geholt. Und das ist jetzt die Frage, warum holt man sich jemanden, wenn man findet, dass der Handel ja eigentlich die Wurzel von dem ganzen Übel war? Ist das Tanner erst später aufgefallen? Aber Berninghaus sitzt laut Firmenbuchinformationen ja noch immer dort. Gut, aber neben Tanner waren auch noch andere Schweizer Schwergewichte bei der Siegner engagiert. Da war auf der einen Seite zum Beispiel der Metro-Gründer Erwin Konradi oder der Schweizer Kaffeemaschinenunternehmer Arthur Eugster. Aber wie ist Benko eigentlich zu denen gekommen?
Tja, das haben wir versucht herauszufinden und in unseren Recherchen taucht immer wieder der Name der Falcon Privatbank mit Sitz in Zürich auf. Die soll hier eine Schlüsselrolle gespielt haben. Und die Bank an sich ist schon eine spannende Story. Lesen Sie mal nach. Jedenfalls die Falcon Privatbank hat einmal einem Staatsfonds aus Abu Dhabi gehört. Mittlerweile ist sie aufgelöst und in den vergangenen Jahren gab es eine Menge Wirbel um sie. Und genau diese Bank soll aber eine Art Kontaktbörse für Benko gewesen sein in der Schweiz. Da gab es immer wieder Events, wo man spannende und vielleicht hilfreiche Kontakte kennenlernen konnte. Und Benko hat das offenbar genutzt und offenbar auch sehr erfolgreich genutzt. Aber die Falcon Privatbank war für Benko und für Siegner noch ein bisschen mehr als eine Kontaktbörse. Dort hat man sich nämlich auch die notwendige Liquidität und Kredite geholt. Und sie war auch Gesellschafterin der Holding, also der Siegner Holding, dieser übergeordneten Dachgesellschaft, die mehr oder weniger über allen steht. Und so ist sie auch schrittweise ins Siegnerreich eingestiegen. Irgendwann gehörte dann dieser Bank mit Sitz in Zürich fast ein Drittel der Dachgesellschaft und sogar 40% der Signa Development, also der Bauschiene, und 16% an der Signa Prime. Ursprünglich hatte die Bank verkündet, dass sie langfristig investieren will und an Bord bleiben will. Das war 2012. Und den Kontakt zwischen dieser Bank und der Signa soll übrigens ein Ex-Skirennläufer hergestellt haben, Hati Vairater. Der war selbst bei der Signa engagiert und ja, offenbar ist die Piste auch ein guter Geschäftsort. Jedenfalls, als die Bank das Investment dann gestartet hatte, galt sie noch als großes, sehr reputierliches Institut. Später aber entsorgte sich Benko dieser Privatbank und übernahm ihre Anteile und schmiss sie so ein bisschen aus seinem Imperium.
Aber das war nicht das einzige Mal, dass Benko kein so ein glückliches Händchen bei seinen Großaktionären hatte. Da waren nämlich vor der Bank schon ein paar andere dabei mit recht zweifelhaftem Image. Einer davon heißt George Economou. Das war einer der reichsten Griechen damals, ein Reeder, ein Kunstsammler und so einer der ersten echten großen Geldgeber von Benko. Der hat auch über viele Jahre das finanzielle Rückgrat der Signa gebildet. Den hat Benko auch über eine Bank kennengelernt, und zwar in diesem Fall über die Hamburger HSH Nordbank. Benko ist dort Kunde gewesen, die Bank hat auch damals zu den weltweit größten Schifffahrtsfinanzierern gehört, und das heißt eben, dieser reiche Grieche Economou war dort auch Kunde. Der Mann ist 24 Jahre älter als Benko und er war von diesem knorrigen Tiroler Burschen mit großen Ambitionen offenbar sehr beeindruckt. Man hat dann zusammen in Österreich Immobilien gekauft und hergerichtet und dann wollten die beiden gemeinsam expandieren und sind dann zu zweit rüber nach Deutschland und haben dort einige der größten Immobiliendeals in diesen Jahren veranstaltet. Und dann haben die beiden versucht, die Kaufhauskette Galeria Kaufhof zu kaufen. Economou ist in der Finanzbranche aber nicht unumstritten gewesen. Aber auf der anderen Seite musste sich Economou auch einige negative Berichte über seinen Geschäftspartner Benko anhören. Der ist nämlich im August 2013 rechtskräftig wegen versuchter Korruption verurteilt worden. Die Strafe ist zwar mittlerweile getilgt und Benko hat seine weiße Weste wieder. Aber irgendwann kam es dann doch zu einem Bruch in dieser Freundschaft oder sie funktionierte jedenfalls nicht mehr so gut. 2015 kaufte Benko dann mit seiner Familienstiftung, seinem Freund Economou, die Anteile ab, die der an der Holding hatte. Und das waren damals immerhin fast 25%.
Ja, genau. Und 2015 hat Benko noch jemanden aus dem Signa-Boot geschmissen. Und zwar den Milliardär Benny Steinmetz. Die Geschäftsbeziehung hat nicht sehr lang gedauert, ungefähr 2 Jahre. Aber mit Hilfe von Steinmetz Millionen war es Signa eigentlich erst möglich, die Kontrolle über den deutschen Kaufhauskonzern Karstadt zu erlangen. Jetzt war nicht unbedingt der Handel, der beide in diesem Deal gereizt hat. Es waren vor allem die Immobilien in bester Innenstadtlage. Und nach dem Ausscheiden von Steinmetz aus der Signa wurde das mehr oder weniger brüderlich aufgeteilt und beide gingen getrennte Wege mit einem schönen, netten Immobilienportfolio. Steinmetz ist aber grundsätzlich ein sehr skandalumwitterter Unternehmer, über den es wirklich einige unschöne Medienberichte gibt. Er ist ein israelischer Bergbaumilliardär, der vor allem im Diamantengeschäft tätig sind. Seine Unternehmen schürfen in 25 Ländern. Er ist Hauptaktionär von Gabriel Resources, das ist ein kanadischer Bergbaukonzern. Und dieser Baukonzern will in Rumänien trotz massiver Umweltbedenken und Korruptionsvorwürfen die größte Goldmine Europas aufziehen. Und dann hat er auch noch eine Vorgeschichte in Guinea. Steinmetz wurde 2021 vom Genfer Strafgerichtshof zu einer Haftstrafe von 5 Jahren verurteilt und zu einer Kompensationszahlung von 50 Millionen Schweizer Franken. Ihm und anderen wird da vorgeworfen, Schmiergelder an Mamadi Touré überwiesen zu haben. Das ist die 4. Frau des früheren Präsidenten von Guinea und im Gegenzug, so lautet der Vorwurf, hätte Steinmetz Minenrechte in riesigen Eigenerzvorkommen am Berg Simandou erhalten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Steinmetz hat immer sämtliche Vorwürfe bestritten. Die Anwälte bekämpfen den Schuldspruch. Aber 2020 kam dann aber noch ein Urteil in einem Korruptionsfall hinzu, nämlich in Rumänien. Und sagen wir mal so, an diesen Geschäftsbeziehungen will heute Benko wohl eher nicht so gern, zumindest nicht öffentlich erinnert werden.
Jan, 2015, 2016, das dürften in der Signer überhaupt recht bewegte Jahre gewesen sein. Es gab also ein paar zweifelhafte Investoren, die gingen. Und manche haben die Signer aber auch verlassen, weil ihnen damals irgendwie schon was komisch vorkam. Und einer davon ist der deutsche Porsche-Manager Wendelin Wiedeking. Der war lange einer der prominentesten Aktionäre der Signer. Dieser Ex-Porsche-Chef ist mit 4% an der Immo-Gesellschaft Signer Prime Selection beteiligt gewesen, also eben dieser Luxusimmobiliensparte. Und er hatte aber auch Anteile an der Signer Retail, das ist eben die Handelssparte. Eine Zeit lang ist Wiedeking aber auch im Beirat der Dachgesellschaft der Holding gesessen und auch noch im Aufsichtsrat der Prime, also er war eigentlich ziemlich drinnen. Wiedeking veräußerte aber seine Beteiligungen dann im November 2016. Er soll dafür rund 50 Millionen Euro bekommen haben, also nicht das schlechteste Geschäft, kann man sagen. Aber wie so oft hat man das bei der Signe damals nicht groß kommentiert, so Schweigen, Intransparenz. Aber jetzt, rund um die Pleite der Signe, hat dieser Herr Wiedeking doch ausgepackt. Gegenüber dem Handelsblatt hat er dann gesagt: Ich bin 2016 bei Signe als Aktionär ausgeschieden, weil die Zahlen, die mir vorgelegt wurden, nicht mit dem übereinstimmten, was uns Benko in den Sitzungen vorgetragen hat. Und er erzählt dem Handelsblatt auch, dass er Benko damals auf diese Ungereimtheiten angesprochen hat. Er konnte es auch nicht erklären, wird er zitiert.
Ja, aber auch wenn das Benko nicht erklären konnte damals, war Wiedeking eigentlich der Einzige, der ging. Also diese Unstimmigkeiten, die ihm damals aufgefallen sind, dürften den anderen Investoren entweder nicht aufgefallen sein oder es dürfte ihnen egal gewesen sein zum damaligen Zeitpunkt. Bis zum Jahr 2022 ging es mit der Signa eigentlich nur noch bergauf. Und zwar mit den Bilanzen ging es bergauf, mit den Gewinnen, mit dem Wert der Immobilien. Und ohne diese Menschen, die da ihr Geld investiert haben, wäre die Signa auch nie so groß geworden und wäre auch nie so stark gewachsen. Man könnte also zum Schluss kommen, dass sie nicht nur die Verantwortung für dieses schnelle Wachstum tragen, sondern auch irgendwie ein Stück weit die Verantwortung für den rasanten Fall. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Geld von willigen, reichen Investoren, die an diese Signa geglaubt haben, war eine sehr wichtige Zutat für das Erfolgskonzept der Signa. Was aber mindestens genauso wichtig war, das waren seine extrem guten Kontakte, also Benkos extrem gute Kontakte, zu mächtigen Menschen in Politik und in Wirtschaft. Wenn Sie wissen wollen, was ein Lipizzaner, mehrere Ex-Kanzler und ein Blutscheich damit zu tun haben, dann hören Sie sich bitte unsere nächste Folge an. Die findet wieder mit Anna Thalhammer und Stefan Melicher statt und wir verabschieden uns schon mal.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Stay tuned und bis bald.
Nicht zu fassen. Der Profil Investigativ Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.